ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Zum einen natürlich liegt das Thema Gendergerechtigkeit sowieso in den letzten Jahren in der Luft.
Wieso nervt dich das nicht? Ganz viele Leute nervt das.
Das ist doch wirklich vollkommen überfällig in jederlei Hinsicht. Es ist jämmerlich und erbärmlich, dass man über sowas überhaupt noch sprechen muss. Dass man überhaupt einen einzigen Atemzug verschwenden muss, darüber zu diskutieren, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sein müssen und sollen und Punkt und nichts anderes.
Radio 1, Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch, zu dieser Radiosendung und diesem Podcast. Jede Woche habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich 8 Songs aus seinem Leben ausgesucht hat, die für eine Zeit stehen, die für ein Gefühl stehen, für eine Stadt. Und wer das heute ist, das erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Das Leben unseres heutigen Gastes, der mit Haut und Haaren und Leib und Seele für Norddeutschland steht, begann 1964. Ausgerechnet in Düsseldorf. Zwinker-Smiley, sagte das Leben. Na, das geht ja gut los. Hätte John Fleming Olsen vielleicht gedacht. Hätte er da schon denken können. Aber erstmal musste er heranwachsen. Und zwar in Hamburg. Schnell kam er in den Genuss einer frühkindlichen Musikerziehung. Flöte, Geige und endlich Gitarre, dachten bestimmt auch die Nachbarn. Er studiert Popularmusik und gründet unter anderem die Band Texas Lightning, zu der später auch sein Freund, der Musiker und Comedian Olli Dittrich, stößt. In landesüblicher Cowboy-Kluft vertreten sie Deutschland beim Eurovision Song Contest und sind seit 2004 zusammen Ditsche, das wahre Leben. Die vielfach preisgekrönte Serie des WDR, in der John Fleming Olsen den Imbisswirt Ingo verkörpert. Eigentlich aber ist Olsen Musikwirt, wenn es sowas gibt, und gleichermaßen mutig wie interessant. Olsen ist seine eigene Musikindustrie. Bald erscheint sein drittes, durch Crowdfunding realisiertes Album. Glückwunsch und moin!
Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Guten Tag. Ich freue mich, dass du mal wieder vorbeischaust.
Ja, ich mich auch.
Es gibt ja, also so ein Leben lässt sich ja, wie wir alle wissen, in so Lebensjahrzehnte ganz grob und old-fashioned einteilen. Ja. Und vor einem Jahrzehnt warst du schon mal hier zu Gast.
Ich glaube, es war tatsächlich, man könnte fast sagen, auf den Tag genau vor 10 Jahren. Ja, also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich könnte es behaupten. Es wäre sehr nah dran auf jeden Fall.
Du hast nicht nachgeguckt, aber es könnte ja sein. Also ja. Die Chancen stehen 1 zu 365.
Denn ich weiß auf jeden Fall, dass es im frühen Frühjahr 2014 stattfand, weil ich dort mein erstes Soloalbum zu promoten, wie man damals noch sagte, in der guten alten Zeit hatte. Und diesem Ruf folgend war ich dann schon da.
Wie sagt man heute, wenn man nicht mehr promoten
darf? Doch, man sagt es immer noch. Ich habe es extra despektierlich formuliert, weil es ja eigentlich nicht mehr Musik zu verkaufen gibt. Also Musik ist ja mehr so eine Art Dreingabe, die man quasi gratis unters Volk wirft, um weiter bestehen zu können, um jetzt nicht zu traurig zu...
Nein, ich weiß, dass du das mit mindestens 2 Seelen in deiner Brust sagst, weil du einfach so ein Vollblutmusiker auch bist. Und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich schwer ist, gerade in Zeiten von Streamingdiensten, zumal wenn man auch der Generation angehört, der wir angehören, und es anders erlebt haben. Also da bist du schon einmal durch das komplette Waschprogramm, finde ich, gegangen, inklusive Schleudergang. Aber ich finde, du kommst da ganz sauber raus, um in dieser komischen Metapher zu bleiben.
Das ist schön, das freut mich.
Ich habe noch ein paar alte Unterlagen gefunden aus den Vorbereitungen vor 10 Jahren. Und aus einem Satz werde ich nicht schlau.
Ach,
Aber du vielleicht.
Wahnsinn. Ich bin gespannt.
Du hast mal einen Ballonfahrer mit Höhenangst kennengelernt.
Ach so, ja, tatsächlich. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Weißt du das noch, wo das war?
Ja, natürlich. Das war, es fand statt im Jahr 2009. Da habe ich eine Deutschlandreise unternommen für eine Buchrecherche, weil ich ein Buch schreiben wollte und das dann auch getan habe. Über Deutschlands Imbisse, über besondere Imbisse, das muss man sagen. Also es ging nicht jetzt um, wo gibt's die besten Pommes oder so, sondern eben sozusagen auf der Spur diesen absonderlichen Imbissen, diesen besonderen Orten, diese, wo irgendwas
anders ist, ja.
Genau. Und ich glaube, es war in Niedersachsen, glaube ich, in Wagenfeld, ich glaube, es hieß Wagenfeld, das flächenmäßig größte Dorf Deutschlands. Ist es, glaube ich, war es damals?
Lassen wir es
das
so
spielt
stehen.
Keine Rolle. Und dort traf ich dann, als ich dort, wie in jedem anderen Imbiss, in den anderen 15, in den anderen Bundesländern eben auch, einen Tag quasi versucht habe, als Praktikant mitzuarbeiten, traf ich auf einen Gast, der mir erzählte, dass er hobbymäßig zum Bodenpersonal von einem Ballonfreundeverein gehört. Und ich fand es ganz toll, weil Ballonfahren ist ja wirklich eine aufregende Sache. Und dann irgendwann verriet er mir aber, dass er niemals in diesen Ballon bisher gestiegen wäre. Da erfuhr ich dann auch, dass er zum Bodenpersonal gehört, zum sogenannten. Und ja, weil er eben unter Höhenangst leiden würde.
Ach, wie kommt man denn dann, also wie traurig auch vielleicht.
Ja,
da würde ich mich doch, wenn ich mich engagieren möchte in irgendeinem Verein, dann werde ich lieber Aquaristikerin, ja, wenn es sowas ja gibt.
Oder Höhlenforscher, damit ich ganz tief in die, also nicht zu hoch komme sozusagen. Ja, aber der war, und ich habe dann wirklich überlegt, was macht denn so ein Bodenpersonal? Also wenn der Ballon dann abgehoben ist, muss man dann ein Ballonfahrerlied singen und irgendwie die Hand aufs Herz halten oder was hat man, das war mir nicht klar.
Stimmt, was könnte der machen? Es ist ja anders als in so einem Tower, wo es heißt, okay, we'll find destination. Ja. Und dann sagt man so, dann warnt man, da kommt jetzt gerade ein Flieger aus Madrid, der ist ein bisschen vom Kurs abgekommen und so, das kann man ja.
Nein, man kann ja auch sowieso nichts machen, wenn das Ding in der Luft ist, kann man ja bestenfalls noch höher steigen oder sinken. Mehr ist ja nicht möglich.
Wie viele Ballons wohl? Ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, nicht persönlich betroffen sind, wenn wir einfach unsere Gedanken wie einen Ballon noch einen Moment aufsteigen lassen.
Ich bin dafür.
Wie viele Ballons wohl einfach nicht zurückgekommen sind?
Ja, oder seit Jahren schon unterwegs sind. Und nicht, weil sich ein Ventil verklemmt hat und das Helium nicht ausströmen kann. Und man, das ist auch übrigens kein schöner Tod, dort
Nein.
in einem Ballon.
Aber das ist auch, oh Gott, das ist ja schrecklich.
Ja, so ist es. Das Leben ist ständig in Gefahr.
Und damit diese Menschen eben nicht sterben, gibt es
die Ballone.
Nein, vielleicht gibt es andere Luftobjekte, die aufsteigen und dann so Lebensmittelpakete in diesen Korb werfen,
ja,
damit die Menschen.
Ja, das sind professionelle Ballonversorgungsobjekte. BVO sind die kurz abgekürzt. Ballon Caterer BC. Und das ist ein sehr einträgliches Geschäft, weil viel.
So einträglich ist es auch nicht, glaube ich. Wahrscheinlich ist es auch. Oh, ich spüre das und es nervt mich gerade total, ob es jetzt irgendjemanden da draußen gibt, der, und das war früher nicht so, das sage ich dir. Wir haben jetzt, glaube ich, kein verbotenes Wort gesagt, aber Nein. alleine, weil wir uns kurz lustig machen über eine mögliche Art des Dahinfliegens.
Na, das, ich glaube nicht, dass wir jetzt, ich hoffe es zumindest nicht, dass wir jetzt jemandes Gefühle verletzt haben, weil ich glaube, dass es tatsächlich so gut wie nie vorkommt, dass man in einem Ballon verhungert. Ich glaube, das ist wirklich, das ist so selten, dass oh Gott, ja, jetzt, meine Damen und Herren, hier wird gelacht, aber lautlos.
Pass auf, weißt du, was wir machen?
Ja.
Wir spielen jetzt den ersten Song, den du mitgebracht hast, Nena, 99 Luftballons.
Gott, nein, bitte nicht. Das habe ich doch gar nicht ausgesucht.
Nein, wir bleiben bei der
Liste. Übrigens könnte ich jetzt, aber wir haben nicht so viel Zeit. Doch, aber nur um das anzuteasen.
Was denn?
Es gibt ja diese unfassbar tolle und wahre Geschichte von diesem Mann, ein Texaner, der in den, ich glaube in den 80er Jahren, hatte der so eine Aluminiumliege von so einem Gartenausstatter sich gekauft und hatte sich überlegt, da könnte ich doch so ein paar Wetterballone ranbinden, die gab's beim Militärausstatter um die Ecke, und ich könnte dann mit dieser Gartenliege dann binde ich da so viele Ballone ran, bis die irgendwann so aufsteigt, und dann lege ich mich da so rauf und dann fliege ich vielleicht so 20, 30 Meter hoch. Und ich nehme, das ist wirklich wahr, und ich nehme meine Flinte mit, und wenn ich wieder runter will, dann schieße ich einen Ballon nach dem anderen wieder ab und dann schwebe ich langsam dem Boden entgegen. Soweit die Theorie. In der Praxis sah es dann allerdings so aus, dass
nicht sagen.
Gut, wir schweigen. Ja.
Oh Gott.
Es würde auch zu lange dauern jetzt. Wir müssen ja auch Musik
hören. Wie auch immer, spreche ich das richtig aus? Chaim.
Lustigerweise habe ich mich das eben auf der Bahnfahrt auch gefragt. Heim oder Heim? Ich weiß es nicht.
H-A-I-M jedenfalls. H-A-I-M,
ja, ein Bandname.
H wie Helium, A wie Aufsteigen, I wie Icarus und M wie
möchte wieder nach unten.
Gut, ziehen wir das durch mit den Ballons?
Ja, natürlich, gut. Klar. Es ist eine Ballonsendung.
Und deswegen heißt der Song auch Now I'm In It. Also wenn man dann in diesen kleinen Korb gestiegen ist, es ist zu spät, dann steigt man meistens auf, wenn alles gut geht. Was ist das für ein Song? Wofür steht der in deinem Leben?
Das ist eine Band, die ich vor kurzem erst entdeckt habe. Eine Frauenband, ein Trio. Und ich weiß gar nicht, wie ich drauf gestoßen bin. Auf jeden Fall lief mir ein Live-Video von denen über den Weg, wo die in so einem kleinen Wohnzimmer zu dritt eben genau diesen Song live gespielt haben. Klavier, Bass, Schlagzeug und alle drei singend. Und das hatte so eine unfassbare Energie und das war so toll und so lebendig, dass ich sofort natürlich bei meinem einschlägigen Streamingdienst geschaut habe, was da sonst noch so von denen im Umlauf ist, und habe fantastische Musik entdeckt. Und das ist meine Frauenlieblingsband des Jahres 2024. Looking in the mirror again and again, a shimmer reflection will tell me something. I can't get a hold of myself, I can't get out of the situation. Walking in the street light, thinking about last time. This time I said I would do this right, said I would never break this promise. But now I'm back to counting on us. We cannot be friends, cannot pretend that it makes sense. John Fleming Olsen ist heute hier zu Gast. Er ist Musiker, Schauspieler, Grafiker, Autor. Ich habe ja in dieses Buch, das du geschrieben hast, auch reingelesen und habe gemerkt, wie viel Spaß es macht, deine Texte zu lesen. Oh, vielen Dank.
Vielleicht solltest du da auch nochmal.
Vielleicht werde ich, das ist ein Altersplan, dass ich jetzt nochmal versuche, ganz viel Lebenserfahrung einzusammeln, um dann nochmal ganz spät zu reüssieren. Aber das Schreiben war toll, tatsächlich, von dem Buch, hat wirklich Spaß gemacht, aber es ist ein sehr, sehr einsames Geschäft. Das ist die Downside sozusagen, wie ich festgestellt habe.
Ja, aber wenn du Songs komponierst, meine ich auch durchaus gelesen zu haben, dass du dich mal zurückziehst, ne? Dass du dann in eine andere Stadt fährst oder so und dann eigentlich auch allein bist.
Natürlich, das stimmt. Aber so ein Song hat den entscheidenden Vorteil, dass er viel kürzer ist als so ein Buch. Also man ist dann viel schneller mit was wirklich fertig. Man kann natürlich auch mit einem Kapitel relativ schnell fertig sein. Aber also meine Arbeit an dem Buch, also inklusive dieser Reise und dann noch der Hörbuchfassung und so pipapo, war ein Jahr. Ich habe wirklich viele Monate einfach nur gesessen und geschrieben, und das war schon besonders.
Was hat sich das Leben dabei gedacht, dich in Düsseldorf auf die Welt zu bringen? Es ist ja schon lustig, ne? Du hast zwei norddeutsche Eltern und ich glaub, wahrscheinlich haben die auch norddeutsche Vorfahren. Du bist für mich total norddeutsch und ja. Dann kommst du in Düsseldorf im Dezember zur Welt.
Ja, im Dezember auch noch.
Ja. Ja.
Also das ist relativ leicht aufzuklären. Mein Vater war Werbegrafiker und hatte damals ein Angebot in Düsseldorf bei einer Düsseldorfer Agentur zu arbeiten und das schien offensichtlich irgendwie interessant zu sein. Und dann zog die Familie eben mit inklusive meiner beiden älteren Schwestern, die es zu dem Zeitpunkt schon gab, nach Düsseldorf. Und dann stellte sich aber nach einem Jahr heraus, dass es doch nicht so doll war da bei der Agentur. Und dann gab es ein neues Angebot aus Hamburg, dann um wieder zurückzukehren, von der Lintas, glaube ich. Und dann sind wir wieder zurückgekehrt und nie wieder weggegangen.
Du bist zu jung gewesen, um das mitzubekommen.
Ja.
Also wirklich ein Jahr nachdem du zur Welt, oder wenige Monate, ja, nachdem du zur Welt gekommen bist. Ne?
Ich war ein Jahr dann, ja.
Ah ja, okay. Deine Schwestern sind 2 und 4 Jahre älter als du. Du bist das dritte Kind. Kam danach noch eins oder war dein Ende?
Das musste dann reichen, ja.
Und würdest du sagen, das war eine komfortable Position als der Letzte, als das Nesthäkchen und dann noch der Junge in dieser Familie zur Welt gekommen zu sein?
Sehr, über Gebühr, ehrlich gesagt. Und, ja. Am Rande der Ungerechtigkeit, würde ich mal sagen.
Wie macht er sich das bemerkbar?
Es war eine große, also insbesondere mein Vater durchfuhr eine große Freude, aber auch meine Mutter, weil Jungs in unserer Familie überhaupt Mangelware waren. Es wurden viele Mädchen hergestellt, aber eben wenig jung. Und ich war, glaube ich, der Erste tatsächlich. Also meine Mutter hatte noch 2 Schwestern und kamen immer nur Mädchen zum Vorschein und ich war der Erste. Und tatsächlich wollte man irgendwie noch einen Jungen haben.
Pascha?
Ja, also vielleicht.
Nein, das ist doch nur hineingemerzt.
Ach so, ist es? Du, ach so, es ja war eine Merzung.
Du kannst das mir auch sagen, so wie du es eben angedeutet hast, klang das schon so ein bisschen so, als seist du verwöhnt worden.
Bisschen, ja, na klar. Also ich glaube.
Wie machte sich das denn bemerkbar? Hat man dir mehr durchgehen lassen, was ja aber sowieso beim dritten Kind, ne, da sind Eltern dann sowieso vielleicht ein bisschen relaxed, da haben sie alles schon mal durchgemacht
schon.
Und so.
Ja.
Ja.
Ja, ich glaube, ich habe mich, also es gab eigentlich einen täglichen Abwasch- und Abtrocknedienst.
Wie, da hast du mitgemacht? Wie toll.
Ja, also in der das Verfahren sah dies vor. Und ich habe aber des Öfteren andere Dinge zu tun gehabt dann nach dem Essen.
Und das hat man dir auch durchgehen
sehr
lassen.
Sehr schnell. Und manchmal hat man mir das durchgehen lassen.
Und deine Schwestern nicht?
Meine Schwestern sind gar nicht auf so einen Fluchtgedanken gekommen. Die sind einfach da geblieben und haben das gemacht dann.
Ich habe auch an meiner eigenen Formulierung eben gemerkt, dass ich gesagt habe, da musst du auch mitmachen, das ist ja toll oder irgendwie sowas.
Ach so, ja.
Ne, wo man so denkt.
Ja, absurd.
Oh,
ne? Ja, ja,
so.
Klar. Aber Bettina, zu deiner Ehrenrettung ist es natürlich so, klar, wir befinden uns jetzt beide gedanklich im Jahr, keine Ahnung, 1970 oder so. Und da war das dann tatsächlich irgendwie erschütternderweise noch was Besonderes.
Ich meine, das ist es. Unverändert.
Ist es?
In vielen Familien. Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sind einige Erziehungskonzepte inzwischen etwas offener. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Mir geht es in erster Linie darum, dass Mütter, bei denen das immer noch oft festhängt, ne, entlastet werden. Und dass die oft selbst arbeiten, also mal abgesehen davon, dass sie den ganzen Haushalt schmeißen und so weiter, diese ganze klassische Care-Arbeit machen, dass sie oft noch eine halbe Stelle haben oder sogar ganztags arbeiten und dass es wie so selbstverständlich ist, dass sie bestimmte Sachen machen und dass sie ihre Kinder bitten, ihnen zu helfen, statt als dass diese Kinder auch das Gefühl kriegen, ich bin dafür selbst verantwortlich. Ich muss immer mit dem Hund rausgehen oder ich muss immer die Geschirrspülmaschine ausräumen oder so. Ne? Das ist nicht die Aufgabe meiner Mutter, sondern es ist meine Aufgabe. So, das wäre halt toll, egal ob es ein Junge ist oder ein Mädchen. Das würde ich super finden. Je nachdem, wie man es in der Familie verhandelt.
Ja.
Gar nicht so, dass es so geschlechtsspezifische Aufgaben gibt, sondern einfach, dass man weiß, wir sind alle hier gemeinsam für diesen ganzen Bums zuständig. Das wäre super.
Einverstanden. So machen wir es.
Okay, ab jetzt?
Ja.
Zeit läuft.
Gut.
Jetzt kommen wir zu einer Künstlerin, einer Sängerin, wo man jetzt sagen könnte, die klingt ein bisschen so ähnlich wie du, Joy Fleming. Ja. Also das, man muss nochmal sagen, du heißt John Fleming Olsen.
Genau. Und wobei, auch das ist wichtig dabei, der Fleming gehört noch in den Bereich der Vornamen. Es gibt eben zwei Vornamen und einen Nachnamen. Viele Menschen denken verständlicherweise, dass ich einen Doppelnachnamen habe, der Fleming Olsen lautet. Und das ist nicht der Fall.
Fleming, muss man dazu sagen.
Fleming ist der Rufname, genau.
Ist, wenn ich das richtig recherchiert habe, Flandern. Also das ist aus Flandern. Und das wäre aus Belgien. Da wäre jetzt die Frage... Oder wie ist dir das erklärt worden?
Also meines Wissens nach ist der Vorname Fleming, mit Doppel-M auch in meinem Fall, ist ein dänischer Männervorname.
Guck dir das an.
Und kommt aus Dänemark. Und in Dänemark ist das eine sehr handelsübliche Sache, so wie Michael oder Andreas oder Uwe oder sowas.
Aber ich wahrscheinlich ziemlich, aber ja, ich habe das wahrscheinlich aus der belgischen Wikipedia oder so, die verfälschen ja ziemlich viel.
Die Belgier,
da muss man so aufpassen. Den muss man auf die Finger gucken.
Am Bier bei denen.
Wirklich?
Ja, das ist so eine Art Lügentrunk. Die nehmen davon viel zu sich und dann das verwirrt den Geist und stiftet zur Lüge an.
Das habe ich auch nicht gewusst zum Beispiel.
Ja, siehst du, das ist.
Also Joy Fleming hast du mitgebracht.
Ja.
Ein Lied kann eine Brücke sein.
Täuschend echt, muss ich sagen.
Nee, eben nicht. Ich weiß noch, als ich Kind war, gab es Joy Fleming ja auch schon.
Natürlich.
Und es war so toll, dass das so eine, sie ist leider jetzt vor ein paar Jahren gestorben, das war so eine untypische, ne, diese ganzen Sängerinnen, die auf Deutsch gesungen haben, die waren, das war oft Schlager, das war manchmal ein bisschen Beat oder so, aber auch keine sah aus wie Joy Fleming, weil Joy Fleming sah aus, wie Frauen aussehen.
Ja.
Ne? So. Ja. Und die waren nicht irgendwie noch zurecht getüdelt und so ein bisschen Alice im Wunderland, sondern Joy Fleming, die hat auch das Geschirrhandtuch über der Schulter gehabt und gesagt, okay, was soll ich dir singen? So.
Absolut, genau. Und ich erinnere mich eben noch, deswegen habe ich das Lied ausgesucht, wirklich heute noch ganz genau an diesen Grand Prix, wie es ja damals noch hieß, Moment, als sie dieses Lied gesungen hat. Und ich als kleiner Butschi da vorm Fernseher saß und mir das wirklich so eine kleine Gänsehaut auf meinen Kinderunterarm gemacht hat, weil das dann doch einfach eine so bewegende und große Botschaft ist und ja auch eine wahre Botschaft tatsächlich. Und
du meinst jetzt den Songtext?
Ja, genau. Und dazu natürlich dann mit dieser unbändigen Kraft vorgetragen und diesem unbedingten Willen. Also das sind alles Gedanken, die ich natürlich nicht explizit gehabt habe, aber ich glaube, ich habe das gefühlt als Kind und das hat mich wahnsinnig bewegt.
Weißt du noch, auf welchem Platz sie gekommen ist mit dem Song?
Irgend sowas 17 oder so, 18. Ich war fertig hinterher. Als der Song zu Ende war, dachte ich, das ist toll, das muss gewinnen.
Das ist ein großartiges Lied.
Das muss gewinnen. Absolut. Das war mir klar, dass das gewinnen würde, weil schöner kann es nicht sein.
Wir checken jetzt mal, wir gucken jetzt mal nach, auf welchem Platz.
Was hat es gegeben? Jahre, die drehen sich nur im Kreis.
Wir sind voller Neuigkeiten. Erstens wird Joy Fleming nur mit einem M geschrieben.
Ja.
Deswegen hast du dich eben da so abgesetzt, ne?
Absolut.
Inhaltlich. Zweitens hieß sie gar nicht Joy Fleming,
nein,
sondern Erna Liebenow.
Ja.
Drittens kam sie, und das ließ ja eigentlich schon ein bisschen darauf schließen, wo es hingeht, aus Rockenhausen.
Ja, aus Rockenhausen, das finde ich fantastisch.
In Sinsheim-Hilsbach, so.
Ja.
Und landete auf Platz 17, hast du gerade gesagt, Marion. Ah. Ja. Seid ihr nicht auch auf Platz 17 gewesen?
Nein, wir waren auf Platz 14, glaube ich.
Oh.
Oder 15, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube 14.
Aber jetzt stell dir nur mal vor, dass der kleine John, ne?
Ja.
Mit der Gänsehaut auf dem Kinderunterarm, der da im Fernsehen Joy Fleming sieht und diesen Moment denkt, okay, und wie viel, 30 Jahre, 40 Jahre später stehe ich da, einige Jahrzehnte später stehe ich da auch und komme auf Platz 14.
Völlig crazy, ne? Und wobei ich dazu sagen muss, das ist ein wirklich zeitlebens niemals irgendwie ein Ziel oder Wunsch gewesen von mir, zu diesem Musikwettbewerb zu reisen und da anzutreten. Also ganz davon abgesehen, dass ich mir das niemals hätte vorstellen können. Aber dass ich so jetzt, also man könnte ja jetzt auch auf den Gedanken kommen, oh, und da hat er angefangen davon zu träumen, dass er später auch einmal dort stehen würde. Gar nicht. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich da selber mal antreten würde und auf so einer Bühne stehen würde und für Deutschland singen oder spielen. Das ist auch nie ein besonderer Wunsch oder ein Ziel gewesen, das zu tun. Ich war, als ich anfing, E-Gitarre zu spielen, war ich begeistert von Rockmusik und das war es, was ich machen wollte und das passierte dort ja nicht.
Mhm. Du hast deine Gitarre dabei, es fällt mir jetzt gerade ein, völlig ohne Zusammenhang.
Ja.
Die steht hier, die ist noch angezogen, die hat noch ihr
Kleid an.
Aber das wird sich bald ändern, dann wird sie gestimmt und dann wirst du etwas performen hier.
Ja, und zwar ein Lied, das auf meinem nächsten Album Platz greifen wird und zwar als Titelstück dieses Albums.
Haus der Liebe?
Ja, Haus der Liebe.
Ach, wie schön.
Ja.
Ein Lied kann eine Brücke sein.
Das will ich hoffen.
Oder ein Ballon.
Ja.
Trag mich davon.
Ja, oder ein Fragezeichen.
Oder ein
Geschirrhandtuch.
Das auf deiner Schulter liegt.
Ja.
Dein Vater, du hast es vorhin schon angedeutet, war Grafiker und Art Director, und hat von zu Hause aus dann gearbeitet. Heute würde man Homeoffice sagen.
Ja, nicht nur, aber auch, genau.
Sowas also, kann ja bedeuten, dass man als Kind still sein muss. Papa arbeitet.
Ja, nee, das habe ich gar nicht so in Erinnerung. Es ist vielmehr so, dass mir Gelegenheit gab und uns allen drei Kindern natürlich auch, ihm immer mal über die Schulter zu gucken und zu sehen, was er da so macht. Das war damals natürlich noch eine uranaloge Tätigkeit mit einem riesigen Arsenal an bunten Benzinstiften und Bleistiften und ähnlichem, weißer Tusche und so. Anzeigen zu layouten und zu gestalten sozusagen.
Das ist so irre, dass das innerhalb so kurzer Zeit sich komplett änderte. Mhm. Also wer heute jemand, und ich habe nicht mal besonders viel Ahnung davon, sehe das aber, mit jeder App kann man im Grunde das machen, wozu früher Geräte, Instrumente, Studios, die man mieten musste oder irgendwelche anderen Sachen nötig war. Also die Dinge wurden wirklich mit diesen Isografen, kennst du noch Isografen, das waren Stifte, wenn ich mir so einmal auf dem Flohmarkt gekauft habe, so ganz feine Stifte, die waren so, da konnte man so, wir schreiben mit dem Isografen ihren Namen auf ein Reiskorn.
Ja,
so, weißt du noch,
genau.
Es gab Verkäufer auf irgendwelchen Kirmessen, die haben gesagt, ihr Name auf einem Reiskorn.
Ist das so?
Ja, und das kriegte man dann in so einem komischen kleinen Glasding und das konnte man sich um den Hals hängen. Und ich habe immer gedacht, ist doch Betrug, man kann das ja gar nicht kontrollieren, weil es so klein geschrieben ist.
Das wollte ich gerade sagen, niemand hat doch eine Lupe gehabt, die so...
Ich hatte eine Lupe. Hattest du keine Lupe?
Doch, aber hätte die das so stark vergrößern können, dass du dort...
Wenn nicht, wäre sie eine schlechte Lupe gewesen. Oder der Typ hätte gesagt, das ist so klein, das ist nicht mal die beste Lupe.
Das, ich glaube, das ist nämlich der Trick dabei.
Ich merke gerade, wie gerne ich das Wort Lupe sage. Lupe, Lupe ist so ein freundliches Wort.
Ja, es ist die Mischung aus Hupe und Lupo. Und dadurch ist es schön.
Auch dadurch ist es schön.
Ja.
Aber auch, weil es die Dinge
größer macht.
Größer macht.
Und verständlicher.
Aber sie kann auch zum Beispiel Lupen, können nach wie vor Waldbrände auslösen.
Ja, das stimmt. Die Lupe ist, also in der Hand des falschen Menschen ist die Lupe eine
Waffe.
Kann eine Waffe sein, ja.
Eine Lupe kann eine Waffe sein. Der nächste Song kommt von Ricky Lee Jones, Chucky's in Love.
Ja.
Schöner Song.
Ja, auch ein unfassbar tolles Album und ich glaube, das habe ich entdeckt, so Anfang der 80er oder so, vielleicht 83, 84 oder so, also schon ein bisschen später als das Erscheinungsjahr. Und ich kannte so eine Musik gar nicht bis dahin, muss ich sagen. Also die so, das war so, ich glaube so kalifornisch, so gut gebräunte Musiker, die das so ultra lässig eingespielt haben und sie mit einer traumwandlerischen Leichtigkeit da so rübergesungen. Und das war, und gerade Chuck E's in Love, so ein toller Groove. Und dieses ganze Album fand ich, finde ich auch immer noch fantastisch.
John Fleming Olsen, Sänger, Gitarrist, Grafikdesignerin. Ich bin über
ja,
Gender.
Ja, das, Hilfe, das weibliche Generikum, es muss sich durch.
Oh Gott.
Es muss sich durchkämpfen.
Ja, dann bist du Sängerin, ja. Grafikdesignerin.
Bin ich.
Du bist Comedian.
Ja.
Was ist das denn eigentlich? Also diese, wir kommen da jetzt gleich noch zu, wenn wir in deinem Leben etwas voranschreiten. Du bist, wer jetzt erst einschaltet oder das nicht richtig einordnen kann, Ingo, der Wirt von Ditsche.
Ja.
Wie heißt euer Imbiss nochmal?
Eppendorfer Grillstation.
So. Und da bist du ja, ja, was bist du? Du bist irgendwie so ein bisschen authentisch. Du bist der, der
ich
du bist.
Ich hoffe aber, doch, dass ja. ich das bin. Ja, ja, das
ja,
ist
aber
das
du bist,
Ziel.
Aber Ingo ist ja, 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 ja.
Worauf willst du hinaus, was ich bin? Also
ja, weil es hat ja schon, es hat ja komödiantische Elemente.
Ja, das
also bist
durch.
Du Comedian?
Ach so, nein, das bin ich nicht. Ich bin also, tatsächlich habe ich wirklich sehr lange gebraucht, überhaupt mich Schauspieler zu nennen. Ich glaube, das habe ich erst nach 5 oder 6 Jahren habe ich damit vorsichtig angefangen, weil ich dachte, es ist irgendwie, ich habe kein anderes, es gibt kein anderes Wort für das, was ich da mache, Schauspielen, und ich kriege da ja auch Geld für, also bin ich dann doch auch irgendwie in einem Teilberuf Schauspieler. Aber Comedian bin ich ganz sicher nicht, weil ich da einfach eine Rolle spiele und die Komik entzündet sich sozusagen zwischen diesen beiden Feuersteinen, die da aneinander geklopft werden, in meiner, also in Ingos und Ditches Person und passiert
aber
halt.
Dadurch, dass er keine
also es gibt ja keine Gags, ne, die geschrieben wäre. Es gibt ja nichts, was geschrieben wäre. Ne?
Eben. Mhm. Das könnte ja auch ein weiterer Hinweis darauf sein, dass das, also man muss es ja auch nicht unbedingt labeln, so ist es nicht gemeint. Mhm. Ich möchte nur bestimmte Prädikate auch nicht unterschlagen.
Ich habe jetzt, mir fällt jetzt ein, warum ich mich nicht so nennen würde, weil ich, wenn ich mich so nennen würde, dann müsste ich auch als ein solcher Comedian irgendwie durch die Lande ziehen oder im Fernsehen oder im Hörfunk oder sonst wo irgendwo lustige Dinge tun, und das mache ich nicht. Also vielleicht gibt es lustige Dinge, die ich tue, aber eben nicht als der Satz läuft ins Leere. Du weißt, was ich meine. Du guckst mich an und schweigst. Und seufzt.
Ja, ja, ich finde das ganz interessant, dieses Thema generell, weil ja viele Comedians, egal welchen Geschlecht, gar nicht so wahnsinnig lustige Menschen sind. Die haben also eine dünne Haut und eine gute Sensorik und bekommen die tragischen und wahnsinnig lustigen Momente des Lebens mit, gehen jetzt aber in ihrem Privatleben nicht unbedingt mit einer Tröte auf eine Party oder so. Das ist damit gemeint. Mhm. Und ich würde sogar so weit gehen und haben eine große Affinität zur Musik, sehr oft, und ein großes Talent. Also die meisten, die ich kenne oder die man kennt, haben auch ein großes musikalisches Talent.
Ja.
Und ich würde sogar so weit gehen, sind tendenziell introvertiert und oder melancholisch.
Ich stimme dir vollkommen zu, ja. Und das wären jetzt auch durchaus natürlich Attribute, die ich mir auch zu eigen machen könnte. Und trotzdem ist es kein Beruf, den ich jetzt genommen hätte oder wo ich das Gefühl hätte, das Leben hat mir sozusagen diesen zugespielt. Mhm. Also so wie ich es jetzt beim Schauspieler sagen würde, weil auch das habe ich ja, ich habe ja nichts gelernt und das auch nicht. Und mache das eben trotzdem, so gut ich das kann.
Unterhalter ist vielleicht, oder ist das ein zu deutsches Wort?
Das wiederum würde ich auch nicht sagen, weil dann hätte ich das Gefühl, man müsste dringend noch die John Fleming Olsen Personality Show aus der Taufe heben.
Vielleicht sollte man das tun.
Wir sprechen da später drüber.
Musikalische Früherziehung.
Ja.
Deine Eltern haben also gemerkt oder darauf hingearbeitet, dass du dich mit Instrumenten, mit Musik auseinandersetzt.
Ja, nicht nur ich, sondern natürlich meine Schwestern auch. Wir waren es klingt ein bisschen kitschig, wenn man das sagt, aber ein Haus voller Musik. Es gab ein Klavier, meine Mutter hat Klavier gespielt, mein Vater hat Klavier gespielt. Meine Eltern haben sehr gern gemeinsam gesungen, auch in Harmonien. Also mein Vater konnte sehr gut aus dem Stegreif eine zweite Stimme zur Stimme meiner Mutter anbieten.
Was haben die gesungen?
So Lieder, so Volkslieder oder so.
Die Gedanken sind frei.
Zum Beispiel, ja, vielleicht Gesundheit. Ja, das macht doch nichts. Auch das muss raus. Die Gedanken sind frei, jetzt ist die Nase wieder frei. Genau, und meine Schwestern haben auch Instrumente gespielt und es gab immer Musik.
Flöte ist natürlich, also reden wir von der Blockflöte?
Ja, leider ja.
Neulich gerade wieder an die Blockflöte gedacht. Die Blockflöte war ja im Grunde wie so der rauher Dackel unter den Instrumenten. Also früher, ne?
Gab's dann auch der Wellensittich unter den
Instrumenten. Auch der Wellensittich. Und ich fand es toll. Bei uns zu Hause stand eine Orgel, weil mein Vater so unglaublich talentiert war. Der spielte so ohne Noten und ich habe das dann auch so ein bisschen ihm. Aber ich wollte eigentlich immer Flöte spielen, weil ich die Mädchen in meiner Klasse, die Flöte spielten, weil ich das so schön fand. Ich fand das so symmetrisch, ne? Die saßen dann da und in der Mitte, dann hielten die diese Mariam lacht sich grad tot. Das war man sieht so selten asymmetrische Flötenspielerinnen. Wirklich, das meine ich ganz, man hält die ja nicht zur Seite, es sei denn, es ist eine Querflöte, ja. So eine Blockflöte. Und ich fand die Fingerknochen immer so schön, wenn sich Hände so bewegen, wenn sich Finger so bewegen auf so einer Flöte.
Aha. Okay, darf ich da kurz zwischenfragen?
Ja, unbedingt.
Weil ich das sehr interessant und geradezu absonderlich finde. Also, aber meistens bewegen sich die Finger ja, wenn man ein Instrument spielt. Also, ich tue jetzt so, als wenn ich ein Klavier spielen würde. Meine Fingerknochen, was siehst du?
Sieht so ein bisschen aus, als würdest du so einen Tausendfüßler nachmachen, ne? Aber das ist was anderes, wenn man jetzt so die beiden Hände so übereinander und dieses System hat sich mir nie erschlossen, dass die jetzt wussten, warum sie den einen Finger hoch machen und dann zwei wieder drauf auf die Löcher und so. Also dieses System des Flötespiels. Ich war da zu doof zu. Ja. Ich wäre es bis heute. Ich habe auch nie Noten gelernt. Also ich habe irgendwann Musik gespielt, aber ich habe da nie Noten, ich habe Noten nie verstanden. Das ging nicht in meinen Kopf rein. Ja. Hast du Noten schnell lernen können?
Ich habe Noten damals dann in dieser besagten musikalischen Früherziehung gelernt, und dann habe ich die aber auch ein paar Jahre später wieder vergessen.
Was?
Ja, weil ich das dann war, also da bin ich dann ja zur Schule gegangen, bin dann ja in die Grundschule gekommen und da gab's dann Musikunterricht, das weiß ich gar nicht
mehr. Natürlich.
Ja, wahrscheinlich ja, aber der, glaube ich, fand letztlich ohne Noten statt.
Aber ist es nicht so wie, du kannst auch nicht lesen verlernen, wenn du Buchstaben erstmal, ist es nicht dasselbe?
Ich glaube nicht. Gute Frage. Also kann man Lesen verlernen? Das wäre jetzt da bin ich überfragt.
Also das heißt, du guckst, wenn du erstmal Noten kannst, guckst du auf so, du guckst auf diese FISB C.
Ja, also
Bassschlüssel und so ein Kram.
Klar. So? Also natürlich ist es so, dass wenn man das mal gelernt hat, dass man weiß, wie das Prinzip ist, wie das funktioniert und dass natürlich eine Note, die auf diesen fünf Linien an einer höheren Position sich befindet, das eben ein höherer Ton ist als eine, die eben weiter unten ist und dass eine Note, die halt ausgemalt ist, kürzer ist als eine, die
da geht's nicht, schon los.
Also das wusste ich natürlich alles. Das vergisst man natürlich nie. Da hast du recht. Aber ich hätte jetzt, wenn du mich jetzt als Elfjährigen auf der Straße getroffen hättest und hättest mir so eine Note unter die Nase gehalten, hättest gesagt, bitte schön, Fleming, jetzt sing mir das mal vor, hätte ich gesagt, kann ich nicht.
Interessant, dann hatte ich immer falsche Vorstellungen davon, wie das geht. Und ich finde es nach wie vor total faszinierend, die Vorstellung, dass Noten wie eine Art Alphabet funktionieren können. Dass Menschen, Musikerinnen und Musiker, die möglicherweise eine etwas größere Affinität zu Noten haben als du. Und dass sie dann auch für ihr Leben lang lesen können, dass sie nämlich genau das sehen, wie so ein Wort, das geschrieben ist, dass sie eine Melodie vor sich sehen. Das beneide ich, das finde ich ganz schön.
Ja, würde ich auch gern können, habe ich dann nie wieder erlangt, diese Fähigkeit.
Wie lange musstest du Flöte spielen?
Ich glaube, ich habe sowas wie, also erst die C-Flöte, dann später die Altflöte, also die.
Die ist dicker, große, ne? Und länger.
Die große, männliche, schwere Flöte, die tiefere Töne produzieren kann. Und ich glaube, das waren vielleicht insgesamt sowas wie 4 Jahre oder so. Und dann kam die Geige. Ja.
Ja, naja, gut, ja.
Ja, und das habe ich aber nicht so wahnsinnig lange gemacht. Ich fand's aber, ich wollte Geige spielen, das weiß ich noch. Meine älteste Schwester Toma spielte Geige.
Toller Name.
Auch, ne, ja.
Ja.
Ja, wir grüßen Sie herzlich an dieser Stelle.
Hallo, Toma.
Ja, Toma.
Toll.
Und die spielte auch noch nicht so richtig gut, weil die hat vielleicht zu dem Zeitpunkt, waren das vielleicht 4, 5 Jahre gewesen oder so. Und das dauert ja wirklich sehr, sehr lange, bis da so ein Ton rauskommt, den man irgendwie als halbwegs schön empfinden würde. Aber irgendwie fand ich es toll. Wahrscheinlich, weil sie eben meine große Schwester war. Und dann habe ich damit auch angefangen, habe 2 Jahre Unterricht gehabt. Also man kann jetzt nicht von Spielen sprechen, sondern eher von Geräuschen erzeugen. Und dann habe ich die E-Gitarre entdeckt. Und dann war natürlich die Geige Schnee von gestern.
Also gerade so unter Heranwachsenden ist die Gitarre ja, die hat ja eine Sexiness.
Ja, ja, ja. Und das war natürlich die Geige war natürlich sehr uncool. Ich hatte Unterricht in der Schule, also im Schulgebäude dann nachmittags. Und dann weiß ich noch, dass manchmal durchaus Mitschüler oder Mitschülerinnen dann am Fenster hämisch hereinlugten, während ich da diese Geige bediente. Also ich war so kurz vor der Hänselei, möchte ich mal sagen, stand ich beinahe. Unverhoffterweise. Ja,
das war. Und dann kam die Gitarre und hat dich gerettet.
Gott sei Dank.
Und das ist bis heute so. Ja. Und hier steht, ich wiederhole mich jetzt, aber falls Sie jetzt erst eingeschaltet haben, hier steht eine akustische Gitarre.
Ja.
Es gibt ja Leute, die geben ihren Autos Namen.
Nee.
Nein, aber gibst du deinen Gitarren? Nein. Gut, danke. Gut, dass du das sagst. Finde ich. Alles andere wäre mir zum Beispiel jetzt ein bisschen suspekt gewesen.
Ja.
Sia hast du mitgebracht.
Ja.
Tolle Sängerin, tolle Stimme. Little Black Sandals. Wofür steht dieses Lied?
Das Lied ist auf einem Album, was ich entdeckt habe, ich glaube Anfang der 2000er Jahre. Damals hatte ich ein, wirklich kurios, kann man sich heute kaum noch vorstellen, ein Download-Abonnement auf einer Musik-Download-Plattform namens eMusic.com und durfte mir dann dort immer monatlich, ich weiß nicht, sowas wie 12 Songs oder sowas runterladen für mein Abonnement. Und da ist mir dann irgendwie dieses Album Some People Have Real Problems.
Oh ja.
Lief mir über die Füße sozusagen. Und Little Black Sandals ist der erste Song auf dem Album. Ist so unglaublich toll und sie ist so eine tolle Sängerin und es ist ja ein relativ frühes Album. Ich mag das spätere Zeug von ihr gar nicht so gerne, weil das so technischer geworden ist und so. Aber hier finden analoge Instrumente statt und sie singt unglaublich intensiv, irgendwie so auf eine Art, die ich sonst gar nicht so mag, aber bei ihr ist es sensationell.
Radio 1. Hörbar Brust.
Ich kann Ihnen nicht mehr genau sagen, wie dieser Song in mein Leben gekommen ist. Und ich weiß nicht mal, ob ich die Interpretin richtig ausspreche. Kate Micucci vielleicht. Sie ist amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin. Ihr Gesicht kommt mir auch total bekannt vor. Ist jetzt Anfang 40, muss einen ziemlich guten Humor haben, weil sie in einer Band singt, die Garfunkel and Oates heißt. Das ist der erste Hinweis darauf. Der zweite Hinweis aber liegt in dem Text des nun folgenden Songs. Der heißt Walking in Los Angeles.
I'm gonna walk 2, 3, 4 down the street. singing to the sidewalk as I keep to the beat of the cars, of the cars. I'm gonna watch the pavement to skip the cracks, careful not to step on them or break my mama's back, or go to the moon.
Radio 1, die Hörbarust, eine wöchentliche Radiosendung, immer sonntags 14 bis 16 Uhr auf Radio 1 und oder als Podcast über YouTube oder die ARD Audiothek oder alle anderen Ihnen bekannten Podcast-Plattformen. Dort stoßen Sie unter anderem auf Gespräche mit Andrea Sawatzki, Ariana Barbore, Fritz Karl, das war so lustig, auch Keschra Beros, Adriana Alteras, Anke Engelke und Riccardo Simonetti, Dirk von Lozo, Kai Bernstein, Mascha Curella, Danger Dan, Annette Humpe, Megalo und viele mehr. Heute zu Gast der Singer-Songwriter und Schauspieler-Komponist John Fleming Olsen. So, wir sind noch in deiner Kindheit, die ja in Hamburg-Wandsbek,
nee, Hamburg, Winterhude.
In Winterhude.
Winterhude.
Stattfand. Winterhude, muss man für all diejenigen sagen, die Hamburg nicht so gut kennen. Man guckt immer auf diese Stadt, da ist die Alster, ne?
Ja, die Außenalster.
Die Außenalster und die Binnenalster.
Absolut, aber die Außenalster teilt sozusagen zwischen westlich der Außenalster, östlich der Außenalster, nördlich der Außenalster und südlich der Außenalster. Quasi.
Häufiger kann man das Wort Außenalster aber auch nicht unterbringen,
Ich habe, hast recht.
Und rechts der Außenalster ist die Sierichstraße, diese geheimnisvolle Einbahnstraße, die man nur begreifen kann, wenn man Hamburger ist oder Hamburgerin.
Die nämlich täglich zweimal ihre Richtung ändert.
Ich liebe das.
Das ist verrückt. Und es ist auch verrückt, dass es so wenig Unfälle gibt.
Absolut. Das ist wirklich verrückt. Mhm. Stimmt. Also mit der Rush-Hour in die eine und dann wieder in die andere Richtung.
Ja, aber ein offensichtlich sehr funktionables Konzept, weil es eben einmal den Verkehr in die und dann in die andere Richtung trägt.
Ja.
So, wo er halt hin will, ne?
Er hin will. Du hattest deinen ersten Auftritt, deinen ersten Gig zur Eröffnung eines Bauspielplatzes in Altona.
Ja.
Wie alt warst du da?
Da war ich 13 oder 14.
War das deine erste Band? War das eine Schulband?
Ja, das war, ja, war es. Es war aber streng genommen die zweite Band, weil die erste Band trat niemals auf. Ich hatte zwar ein Plakat für sie gemalt und sie hieß Earth Revival, benannt nach meinem Gitarrenverstärker, weil er das einzige Equipmentteil war, was die Band besaß, nämlich einen Gitarrenverstärker.
Hatte sie denn mehr als ein Mitglied, diese Band?
Ja, natürlich. Sie hatte einen Klavierspieler, den man aber nicht hörte, weil der Gitarrenverstärker so laut war, ein Schlagzeuger und drei Gitarristen, glaube ich. Und diese drei Gitarristen spielten eben alle über diesen einen Gitarrenverstärker. Ach so, und am Anfang waren noch zwei Trompeter dabei, ein Trompeter und eine Trompeterin, die aber irgendwie nie wirklich in die Band hineinfanden.
Trompetra heißt es dann.
Trompetra, richtig, genau. Und die sind dann irgendwann nicht mehr erschienen. Und dann bröckelte diese Band auseinander und aus den Überresten, aus der Asche dieser Band, formte sich dann die nächste Schülerband, die hieß Camelot. Und die trat auf und die war auch sozusagen in Anführungsstrichen richtig anständig besetzt, nämlich mit Bass, Schlagzeug, zwei Gitarren und einem Sänger. Und ich war der Jüngste. Und das war, das war der erste Auftritt zur Eröffnung, glaube ich, eines Bauspielplatzes in Hamburg-Altona.
Hast du bei dem Gefühl, Musik zu machen in einer Band, schon so ein bisschen den Wunsch gehabt, das mal beruflich zu machen? Oder war das, ja?
Ja, also ich erinnere mich sehr deutlich, dass ich glaube, dann der zweite oder dritte Auftritt fand dann in unserer Schulaula statt, bei einem Schulfest. Und also richtig eben auf so einer Bühne, nicht wo man so kilometerweit durch so matschigen Sand stapfen musste. Und da gab es auch, wurden bunte Glühbirnen aufgehängt und dergleichen mehr. Und das fühlte sich sehr, sehr professionell an. Und es war toll, auf dieser Bühne zu stehen. Und kann mich an den Moment erinnern, wo ich dachte, das ist toll, das musst du immer machen.
Lag das daran, dass du dein Instrument immer gut und sicher beherrscht hast? Denn so wie du es erzählst, kommt so gar nicht so Lampenfieber oder so eine Unsicherheit gar nicht rüber, sondern so wie du es erzählst, hat man das Gefühl, dass das passt vom ersten Moment an. So.
Also, das weiß ich gar nicht genau. Also meine gitarristischen Fähigkeiten zu dem damaligen Zeitpunkt waren natürlich extrem begrenzt. Überhaupt die ganzen Fähigkeiten, die diese Band aufwarten konnte, waren sehr begrenzt.
Aber es geht ja nicht darum, wie man das rückwirkend beurteilt, sondern wie man, wie du dich selbst fühlst. Du hast dich ja offenbar da nicht in Frage gestellt, sondern wohlgefühlt.
Ich glaube, ich habe geahnt, dass das sozusagen dass das generell so eine Bühne, wo so bunte Lichter angemacht werden und ich laute Musik machen kann, zumindest dachte ich damals, dass sie laut sein muss, das ist der Ort für mich, wo ich sein muss. Da gehöre ich hin.
Das du hast in vielen Bands gespielt und viele Bands gegründet, auch mal eine Punkband, glaube ich, zwischendurch, ne?
Ja, genau. Also eine, sagen wir mal, Post-Punk-Band. Also wir waren zu gut erzogen, um Punks zu sein. Das sind wir nicht losgeworden, aber wir hatten eben, wir waren auch ein bisschen zornig und so. Und haben so schnelle Gitarrenmusik auf Englisch gemacht.
Fake-Punk.
Ich würde sagen New Wave. Man nannte das New Wave damals. Mhm. Und ja, das waren so The Clash und The Jam und so. Das waren so dann meine Helden damals zu dem Zeitpunkt.
Hattest du einen Plan, ob du zur Bundeswehr gehst oder ob du Zivildienst machst?
Auf jeden Fall verweigern, klar. Das habe ich dann auch getan.
Also auch kein Zivildienst dann?
Doch, Kriegsdienstverweigerer, so nannte man es doch, ne? Ja. Genau, das bin ich, ein Kriegsdienstverweigerer.
Und hast dann Zivildienst gemacht. Mhm. Wo hast du Zivildienst gemacht?
In Hamburg-Eppendorf, offene Altenbetreuung. Mhm. Also zu älteren Menschen nach Hause gehen, die noch zu Hause leben, aber das nicht mehr alles ganz alleine hinkriegen. Und für die oder mit denen einkaufen, denen vorlesen aus der Zeitung, sprechen natürlich überhaupt, Arztbesuche begleiten, solche Dinge.
Du wirkst nicht so, aber hattest du Berührungsängste?
Ja, jein. Also zum einen war ich durch die Anwesenheit zweier Großmütter sozusagen gestellt, was den Umgang mit älteren Menschen betrifft. Und das waren ja auch in der Hauptsache Frauen, auf die man da traf, weil die Männer halt oft früher einfach gestorben waren. Aber das waren natürlich zum Teil erschütternde Verhältnisse, in die man da dann auch schon in das damals nicht ganz unreiche Eppendorf kam, wo dann eben trotzdem aber so quasi neben der Eingangstreppe des Mietshauses noch so eine ebenerdige Hausmeisterwohnung war, die dann nur über einen Ofen verfügte und da dann 3 Grad Innentemperatur waren und so Menschen eben nicht mehr so zurechtkamen. Ne?
Würdest du dafür plädieren, den Zivildienst wieder einzuführen?
Ich glaube ja. Mhm. Also nee, ich streiche Glaube. Ich halte das wirklich für eine gute Sache. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass es hat mich nicht. Also es war schon, es war auch psychisch herausfordernd. Aber ich habe mich nicht tot gearbeitet in diesen anderthalb Jahren, die ich das gemacht habe. Aber ich habe wirklich, glaube ich, was mitgenommen. Auf jeden Fall. Ich habe eben Welten gesehen, die ich sonst nicht gesehen hätte. Das war schon wertvoll.
Wir spielen jetzt Amy Mann.
Ja.
Goose Snow Cone.
Ja.
Du musst noch sagen, warum du dieses Lied ausgesucht hast. Und während es läuft, wirst du deine Gitarre stimmen. Wie findest du das?
Finde ich fantastisch.
Ich auch.
Und wieder einmal muss ich sagen, fällt es mir schwer zu beantworten, weshalb ich ausgerechnet dieses Lied ausgesucht habe, weil es so unglaublich viele tolle Songs von Amy Mann gibt. Und ich bin so ein harter Fan, schon seit Jahrzehnten. Und ich habe viele Alben von ihr, also sowohl physisch als auch digital. Und dieser Track stammt von einem Album, das heißt Mental Illness und ist einfach ein toller Song. Ich kann nicht mehr dazu sagen.
Musste gar nicht.
Hören Sie selbst.
Hören Sie selbst. Looking into the face of the good snow cone.
should be shaking it loose, but you do it alone.
Der Musiker John Fleming Olsen ist heute hier zu Gast. Rein chronologisch wären wir noch nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt sind. Wir überspringen einfach mal 30 Jahre.
Oha.
Okay. Mhm.
Ja, gut.
Mhm. Und springen von deiner letzten, vielleicht noch Schülerband, hin ins Hier und Jetzt.
Ja.
Dein viertes Soloalbum.
Ja.
Und es ist das dritte, das du, so haben wir es in der Bio auch formuliert, als dein eigener Produzent sozusagen über Crowdfunding finanzierst und realisierst auch.
Ja.
Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was Crowdfunding ist, denn es ist ja nicht eine Spende an die Kunst und die Musik, was auch ehrenwert ist, aber das ist es gar nicht.
Nee, das ist es nicht. Also man kann da auch tatsächlich Geld spenden, aber darum geht es nicht im Kern. Es geht eigentlich darum, dass dann Menschen wie ich gerne so ein Album machen wollen und aber wissen, das kostet einfach tatsächlich, wenn man es schön machen will, mit lebendigen Musikern und Musikerinnen, die da auch spielen und das alles gut werden soll.
Lebendig war jetzt unironisch gesagt, weil du könntest ja auch irgendein Streicherprogramm wahrscheinlich nehmen,
genau,
oder so, ne? Du
genau
möchtest mit echten Musikern,
ja,
arbeiten.
Genau. Kostet das einfach auch heute noch 2024 immer noch relativ viel Geld. Und
wie viel kostet so ein Album? Was denkst
also
du?
Also ich, wenn man das heute gut und vernünftig, ja, mit lebendigen Musikern und Musikerinnen machen will, gibt man halt mit allem drum und dran trotzdem noch mehrere 10.000 Euro aus.
Ja, okay, je nach Umfang. Dann also ist es auch so, dass du, wenn du jetzt natürlich selbst deine Texte schreibst und die Songs komponierst, gibst du dir ja keinen Stundenlohn in dem Sinne. Also das fällt ja dann wahrscheinlich als Kostenposten,
ja,
weg.
Bezahlt nie jemand.
Als Musikerin, als Nicht-Musikerin.
Es findet sowieso immer ganz viel Arbeit statt, die natürlich niemand direkt bezahlt, das ist ja klar. Ja, und das Prinzip beim Crowdfunding ist, Menschen freuen sich so darüber, dass man sowas machen will und sind so davon überzeugt, dass das ein schönes Album wird und dass denen das dann gefallen wird, dass sie dieses sozusagen schon vorab kaufen, bevor es produziert, aufgenommen, verpackt, hergestellt wird. Und dadurch demjenigen, der das macht, in diesem Fall eben mir, quasi so eine finanzielle Grundsicherung geben, dass man schon mal einen Grundstock an Finanzmitteln hat, um das dann zu realisieren. Und ja, in dem Moment, wo dann diese Dinge fertig sind, auch in physischer Form, werde ich diese Alben dann an die Menschen rausschicken, die sie mal gekauft haben.
Die gute Nachricht ist, also das Minimum hast du schon erreicht.
Genau.
Du hast genug Leute, die sagen, hey, ich kenne deine Musik, ich glaube an dich, ich möchte dir das ermöglichen. Es gibt auch ganz fancy Möglichkeiten noch. Ich habe mir das mal angeschaut, was man noch kaufen kann,
ja,
sozusagen.
Genau.
Also so,
es ist so ein kleines Kaufhaus sozusagen. Ja, so mit 20 Artikeln.
Ja, genau.
Sozusagen.
Zum Beispiel alle vier Alben auf einem handsignierten USB-Stick.
Ja, aus edlen Vollhölzern, Bettina, das wollen wir nicht vergessen.
Aus nachwachsenden
edlen Vollhölzern mit Magnetverschluss und Lasergravur.
Ja, dann hat man dich immer dabei. Im Zweifel in der Hosentasche.
In der Hosentasche. Wo die CD ja nicht reinpasst.
Richtig.
Machen wir uns nichts vor.
Oder auch, du hast auch zwei Wohnzimmerkonzerte verkauft, von denen eines allerdings schon
Ich verkaufe mehr als zwei Wohnzimmer.
Ja.
Die sind nur kategorisiert nach Entfernung von Hamburg.
Mhm.
Na, also es gibt Hamburger Wohnzimmerkonzerte, Umland Wohnzimmerkonzerte. Dann, ich glaube, der nächste Radius sind 350 Kilometer und der Rest ist ganz Deutschland. Und und dann komme ich nach Hause zu den Menschen und spiele. Das habe ich schon ganz viel getan, auch bei den anderen Crowdfundings. Und ich muss sagen, dass ich mir nie habe vorstellen können, noch vor 10 Jahren oder so, erstens, dass ich das überhaupt mal machen würde, also mir zutrauen würde und dass ich das auch tatsächlich toll finden könnte.
Mhm.
Ich habe, also wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, das ist für mich die schlimmste Vorstellung. Ich bin bei Menschen zu Hause, ich bin da gefangen sozusagen, ich komme da nicht wieder weg. Die sitzen mir so gegenüber wie du jetzt hier, 1,5 Meter entfernt, und das ist so beengt und so klaustrophobisch, das Standing habe ich nicht. Und dann habe ich eben beim ersten Crowdfunding für das zweite, für mein zweites Album, das aber angeboten, weil ich gedacht habe, das gehört einfach dazu, und habe gemerkt, das ist so toll. Und man trifft so unfassbar unterschiedliche Leute in im ganzen Land.
Glaube ich.
Fantastisch.
Ein bisschen geht das Crowdfunding ja noch weiter. Also alles, was jetzt on top kommt, ist...
Hilft der Produktion. Genau, weil es auch, das müssen wir auch an der Stelle sagen, Bettina, es wird ja nicht nur ein Album, sondern ein begleitendes Buch dazu.
Stimmt, genau.
Es wird sozusagen eine Art Riesenbooklet geben. Das habe ich mir überlegt, weil natürlich der physische Tonträger so ein bisschen am Aussterben ist und ich gerne gewissermaßen die optische Welt, die zu dieser Musik gehört, erhalten und retten wollte. Und eben nicht auf so einem kleinen, popligen CD-Cover-Format sozusagen verhungern lassen wollte, sondern irgendwie größer und schöner machen. Und das produziere ich also auch noch zu diesem Album, aber eben zu allen anderen auch.
Auf was für einer Plattform kann man dich finden und auch andere Musikerinnen und Musiker? Weil wir dich jetzt sozusagen als tollen Gast eingeladen haben, als tollen Gesprächspartner und wollten an dir so eine Art Exempel statuieren. Also wie kann man es machen, als Musikerin oder Musiker heutzutage ein Album auf die Beine zu stellen, wenn man sich von der Musikindustrie irgendwie verraten fühlt oder da niemanden findet oder das einfach sowieso in Eigenregie machen möchte? Ja. Wohin geht man dann?
Es gibt natürlich mehrere Crowdfunding-Plattformen, die auf der ich jetzt schon zum dritten Mal zu finden bin, heißt startnext.com. Und da gibt es viele tolle Projekte, auch ganz viele Nachhaltigkeitsprojekte natürlich, viele künstlerische Projekte. Und da kann man hingehen und man sucht mal einen Namen. Oder man schreibt gleich startnext.com/, das ist dieser Schrägstrich.
Hör mal zu, wir haben Hörerinnen und Hörer, die das sehr wohl wissen.
Das war manchmal war Slash.
Slash ist auch der Gitarrist.
Eben, und dann kommt man nämlich durcheinander. Dann denken Menschen, da soll ich jetzt Slash dahinter schreiben. Weißt du, Bettina?
Aber nicht unsere Leute. Nicht unsere Leute.
Du hast recht.
Und wir hören jetzt den Titelsong aus dem neuen Album, das sozusagen im achten Monat noch in deinem... Wir haben schon Ultraschallbilder.
Ja.
Es ist noch nicht ganz geboren, aber auf dem Weg dorthin, Haus der Liebe. Richtig?
Absolut, ja klar.
Let's go.
Vor dem kleinen Park steht eine Bank und täglich sitze ich hier. Tausend Menschen gehen vorbei, doch keiner nimmt Notiz von mir. Jeder denkt, er hat ein eigenes Ziel, doch nein, ich kenn den Ort, wo ein jeder hin will, doch ich bleibe stumm und sag kein Wort. Im Haus der Liebe brennt bei Tag und Nacht ein Licht. Für jeden hier doch leicht zu finden ist es nicht. Das Haus der Liebe wartet ewig auch auf dich, bis es dich findet und es dir dein Herz zerbricht. Im Haus der Liebe sind Millionen Zimmer leer. Steht im Wald und in der Wüste und am Meer. Das Haus der Liebe lässt sich immer neu bemalen. Wenn du versuchst, dort zu bezahlen, wirst du zahlen. Wo ist dieses Haus, das wollt ihr wissen? Ja, ich seh es euch an. Wer es auch versucht, es zu erklären, er wird scheitern dran. Viele Jahre hab ich dort gewohnt, wie bin ich hingekommen? Irgendjemand nahm wohl meine Hand und hat mich mitgenommen. bei Tag und Nacht ein Licht. Für jeden hier doch leicht zu finden ist es nicht. Das Haus der Liebe wartet ewig auch auf dich. Und wenn es weint, dann weint es wirklich bitterlich. Im Haus der Liebe stehen Millionen Zimmer leer. Wer es gebaut hat, keiner weiß es lange her. Das Haus der Liebe lädt dich ein und wirft dich raus. Es sucht sich seine Gäste immer selber aus. Da, 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 da. Tag und Nacht ein Licht. Ja, es hat Narben, tiefe Falten im Gesicht. Das Haus der Liebe wartet ewig auch auf dich, bis es dich findet und es dir dein Herz zerbricht.
Vielen Dank. Das hat mir sehr gut gefallen, lieber John.
Fleming.
John Fleming. ist ja Fleming lieber.
Besserwisserisch, ne?
Wer sagt, ist, nein, es ist dein Name, es ist deine Entscheidung. Dein Name gehört dir.
Ja, das ist wahr, genau.
Möchtest also lieber Fleming, ja?
Nein, es ist mir, ehrlich gesagt, bin ich beide Nennungen gewohnt. Aber der Fleming ist, früher im Personalausweis gab es doch diese Unterstreichung. Oder war das noch im Kinderausweis? Rufname, weißt du?
Kennst du eigentlich noch deinen Schwimmausweis? Hattest du alle? Hattest du Frei, Fahrten, Jugend?
Nein, ich hatte nur Frei und Fahrten.
Ich auch. Oh, wie schön, dass das auch mal jemand zugibt. Ich habe mich nie getraut, vom Fünfer zu springen.
Ich auch nicht. Ich habe dann Jahrzehnte später bin ich zweimal vom Zehner gesprungen.
Oder war das der Zehner für den Jugend?
Nein. Das war Fünfer.
Also der, also Fahrten, Frei war vom Einer und Fahrten war vom Dreier.
Vom Dreier, genau.
Wieso habe ich nicht, ich habe mich nicht getraut? Und du warst vom Zehner, bist du zweimal gesprungen?
Ja, aber später erst. In Vorbereitung eines Tandem...
Fluges mit einem Ballon, Tandem, mit einem...
Nein, nicht Ballon, sondern
Heißluftballon.
Ein Tandem, Gott, ja, Tandem Fallschirmsprung, genau. Das ist schon sehr, sehr lange her.
Um dir das Gefühl zu geben, wie es ist, die letzten Meter oder wie? Oder
nee,
was?
Ich habe das gemeinsam mit einem Freund gemacht und wir waren im Vorwege schon sehr aufgeregt darüber, dass wir das tun wollen würden. So einen Tandem-Ballon, Tandem, das ist eigentlich auch schon Ballon.
Ja, was ist, wie es ist.
Tandem-Fallschirmsprung zu machen. Und dann fiel uns beiden auf, wir sind noch nie vom Zehner gesprungen. Und dann haben wir gedacht, wenn wir noch nie vom Zehner gesprungen sind, dann ist das ja völlig, dann schaffen wir das vielleicht gar nicht. Wir müssen also vorher einmal vom Zehner springen. Wenn wir uns das trauen, dann können wir vielleicht hoffentlich davon ausgehen, dass das dann mit diesem, und so haben wir es dann gemacht.
Ja. Du bist nicht nur zweimal vom Zehner gesprungen, sondern dann auch
aus einem Flugzeug.
Aus einem Flugzeug.
Ja. Und so mehrfach was, sogar auch. Ja, dann auch. Aber das führt zu was.
Aber manche Leute verschenken sowas als Gutschein. Hast du dir das selbst?
Ich habe das selber bezahlt, ja. Ich habe das selber bezahlt und war dann auch so begeistert davon, dass ich kurzfristig dachte, ich muss so eine Fallschirmspringer-Ausbildung machen, weil ich das so toll fand, weil ich auch so wahnsinnig glücklich war darüber. Das ist dann ja doch letzten Endes so ein bisschen sowas wie eine Todesangst, die man da überwindet, wenn man aus diesem Flugzeug springt, dass ich das geschafft habe. Und dann schwand dieser Mut aber wieder, schmolz so ein bisschen zusammen. Dann habe ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Tandemsprünge gemacht mit unterschiedlichen Freunden und Freundinnen. Das hat dann gereicht.
Aber nie alleine?
Nein, nie alleine.
Und dieses Adrenalin, wenn das so reinschießt, das ist dann, ich kann mir vorstellen, dass es dann auch süchtig macht, dass man das einfach immer und immer wieder haben will.
Könnte sein, ja.
Träumst du da noch manchmal von? Weil Menschen, ein klassischer Traum ist ja, dass Menschen fallen.
Fallträume habe ich seit meiner Kindheit immer wieder mal gehabt.
Und haben die sich verändert, seit du diesen Fallschirmsprung...
Oh, sehr gute Frage. Nein, ich glaube nicht. tatsächlich.
Gibt es einen anderen Traum, der sich immer wiederholt?
Zähne verlieren natürlich.
Durch eine bestimmte Situation?
Nee, dass man so, man geht so auf der Straße und denkt, oh, Mensch, das geht, oh, ah, halt, halt, oh, und dann hat man ihn, und dann merkt man, oh, hier auch, und dann ist alles locker und bröckeln die so wie so modrige Backsteine aus ihren Behausungen.
Wie schrecklich. Ich habe mal gehört, also ich habe keine Ahnung von Traumdeutung, aber das sei ein Zeichen für die Angst vor Kontrollverlust.
Das kann sehr gut sein. Es gibt auch, glaube ich, eine andere Deutung, die sagt, das ist ja wirklich, übrigens, das finde ich wirklich interessant, weil es ja Träume gibt, die eben so, wie sagt man, die sozusagen jeder hat, da gibt es ein Adjektiv, ich komme gerade nicht drauf, die so generisch sind gewissermaßen. Ne? Und es gibt eben auch die Deutung, dass das Traummuster sind, die es quasi schon sozusagen seit Beginn der Menschheit gegeben hat. Und Zähne verlieren ist im Grunde genommen der Anfang vom Ende, weil man ohne Zähne sich nicht mehr ernähren kann und dann leider verhungert, entweder in einem Ballon oder auf der Erde.
Das war jetzt ein Insider.
Schläfst du gut? Oh, ich weiß, es gab eine Zeit, in der du nicht so gut geschlafen hast.
Ja.
Ich spiele auf diese Texas Lightning Zeit an.
Oh Gott.
Dann erzählen wir uns da einfach mal hin, würde ich sagen. Also du hast Musik gemacht, du hast Bands gehabt. Warte, jetzt muss ich mich aber in deine Bio erstmal wieder reinfuchsen. Nach dem Abitur hast du eine Aufnahmeprüfung gemacht für die Fachhochschule für Gestaltung.
Ja.
Aber das hat, glaube ich,
bin abgelehnt worden.
Nicht funktioniert. Genau, dann kam der Zivildienst, von dem du ja schon erzählt hast. Ja. Du hast Gesangsunterricht genommen.
Ja.
Wir sind jetzt im Jahr 1986 und hast dann diesen Kontaktstudiengang der Popularmusik in Hamburg gemacht.
Ja.
Musst dann Olli Dittrich kennengelernt haben, den Musiker und Comedian, denn ihr habt zusammen 1992 eine Band gegründet, die sich die Beatles nannte mit IE.
Genau. Und Tells, also so wie man es auf Deutsch schreiben
ja.
würde. Ein Beatles-Trio, das wir mit einem gemeinsamen Freund gegründet haben, mit Stefan Zacharias am Bass. Genau, und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, weil wir natürlich alle große, große, große Beatles-Fans waren und sind und haben das dann 5 Jahre betrieben, während dieser Jahre Olli dann zum Star wurde, unversehens zum Comedy-Star, was er damals noch nicht war.
Du hast parallel dazu ein Designbüro betrieben, zu zweit und dann auch alleine. Toller Name, ihr habt euch genannt Zweiter Stock Rechts, was ich einen tollen Namen finde für eine Firma, wirklich. Und hast CD-Cover gestaltet, unter anderem für Philipp Bohr, Udo Lindenberg, Selig, Echt, Stefan Gwildes, Annette Louisanne, also auch wirklich sehr angesagte Musikerinnen und Musiker in der Zeit. 1996 dann gründest du die Band Texas Lightning. Wie dieses Texas schon vermuten lässt, also für all diejenigen, bei denen das jetzt so ein bisschen unterm Radar fliegt, ihr habt Cowboy-Klamotten angehabt, ne?
Ja, es war eine Country-Band tatsächlich, verrückterweise. Und ich erinnere mich, so Ende der 90er Jahre war das etwas völlig, also das war also so unfassbar uncool, dass es, das war vielleicht auch meine Spekulation, dass es möglicherweise so schlimm ist, dass es am anderen Ende wieder rauskommen würde jetzt demnächst.
Ich habe das am Rand so ein bisschen mitbekommen und dadurch, dass ihr für mich kostümiert wart, hatte das immer so ein bisschen so diesen Anschein, als wäre das auch wie so eine Ulk-Band so ein bisschen. Und genau das ist, glaube ich, ja auch der schmale Grat, weil Country ist ja eine sehr vielschichtige Musik, ne?
Absolut. Das war auch ein bisschen irgendwie das Dilemma, als dann diese kleine Band völlig unversehens auf dieser im übertragenen, aber auch im realen Sinne riesigen Bühne landete, eben beim ESC 2006, habe ich, glaube ich, also viele Sachen gemerkt, aber eben auch eine war, dass dieser Humor, der da auch drin steckte, durchaus, aber auch das Ernsthafte und das Schöne irgendwie, was da drin steckte, das ließ sich irgendwie nicht erzählen, hatte ich das Gefühl. Das ließ sich nicht vermitteln. Und ich hatte irgendwie neben vielen anderen Ängsten und Nöten, die mich dann da langsam begleiteten, war das eine, dass ich dachte, das versteht eigentlich wirklich niemand so richtig, was ich jetzt hier mache mit dieser Band. Das kann ich auch keinem erklären und ich fühle mich irgendwie völlig sonderbar fremdbestimmt.
Man muss dazu sagen, dass ihr hattet diesen Hit No No Never. Also ja. Der hat sich 450.000 Mal verkauft. Das Album, das dazugehörige, 200.000 Mal. Das sind Zahlen, die heute, also das ist nach wie vor eine extrem erfolgreiche, fast utopische Sache heutzutage. Die Musikindustrie war damals noch ein bisschen anders.
Ja.
Aber das ist auch, glaube ich, dieser Spagat oder dieser Step, den du uns gerade vermittelst oder erklärst. Zuerst denkt man natürlich, ist doch toll, wenn so eine Band, ich meine, man muss dazu auch sagen, dass ihr bis zu diesem No, No, Never, also diesem super Chartbreaker, gar keine eigenen Songs hattet, ne? Ja. Also ihr wart so ein bisschen in der Falle. Einerseits wollten die wahrscheinlich mehr davon, kann Absolut. Ich mir vorstellen. Absolut. Aber woher nehmen und nicht stehlen?
Du, ich hätte es nicht schöner sagen können, genau. Das war wirklich fatal, weil wir darauf in überhaupt keiner Weise vorbereitet waren. Und das Bandkonzept war bis zu dem Zeitpunkt auch ein ganz anderes gewesen. Also es gab, bevor die sozusagen die Einladung zu uns kam, an diesem Vorentscheid teilzunehmen, eben gar keinen eigenen Song und auch keine Ambitionen, Songs zu schreiben. Wir haben eben originale, sozusagen so handverlesene, echte Country-Songs gespielt, als Country-Songs, die sie waren, aber eben auch viele verwandelte Pop- und Rock-Klassiker der aus allen möglichen Jahrzehnten. Das war so unser Türöffner sozusagen, mit dem wir hofften, eben das nicht country-affine Publikum auch so für einen gewinnen zu können, ne? Und das war das, was wir taten. Und dann gab es diese Einladung, daran teilzunehmen. Da weiß ich noch, dass ich damals dachte, das ist zwar irgendwie so ein bisschen sonderbar und das ist jetzt nie mein Ziel gewesen, zum ESC zu kommen, aber das gewinnen wir ja sowieso nicht. Also gegen Vicky Leandros und Thomas Anders, das werden wir auf gar keinen Fall
gewinnen. Diesen Vorentscheid erstmal, genau.
Das waren die drei Kandidaten, wir und Vicky und Thomas Anders. Das werden wir nicht gewinnen können, das macht aber nichts. Wir zeigen dann dem Fernsehpublikum, dass wir hoffentlich eine gute Band sind und hoffentlich einen guten Song haben, der noch geschrieben werden muss, von wem auch immer. Und peng. Und das war's. So dachte ich.
Und dann ging's voll durch die Decke und es war nicht mehr zu kontrollieren. Und natürlich, ich kann mir vorstellen, dass man hin und her gerissen ist, einerseits zwischen dem Wunsch und dem Gefühl, ja komm, diesen Tiger muss ich irgendwie reiten, wer ist jetzt bescheuert und fahrlässig, du warst schon so lange Musiker, klar, sowas nicht mitzunehmen. Natürlich. Andererseits
totale Zerrissenheit, klar, absolut, genau das ist es
dann gewesen. Dann hat die Plattenfirma, glaube ich, ihr wart ja eine Doppelspitze, also eine Sängerin und du auch, dann gab es da, glaube ich, noch Querelen oder unterschiedliche Vorstellungen und dann muss für dich eine sehr unangenehme Zeit angebrochen sein. So.
Ja, ich habe irgendwann halt gemerkt, dass ich psychische Probleme kriege, dass ich Schlafstörungen kriege, dass ich Rückenschmerzen kriege, die nicht weggehen, dass ich dauerheiser wurde und nicht mehr richtig singen konnte und auch wahnsinnig unsicher wurde mit meinem Gesang. Und das war eben ja vielen Dingen geschuldet. Also natürlich zum einen dem schieren Stress einfach der Anforderungen, die da auf einen einströmt nach so einer Zeit, aber eben auch dem Gefühl, mir entgleitet das alles, mir entgleitet meine eigene Position innerhalb der Band, mir entgleitet mein eigener Gesang, mir entgleitet, was ich eigentlich mal wollte mit dieser Band und ich muss auch liefern, die Band muss liefern, die Plattenfirma will jetzt auch gerne noch eben No No Never Nummer 2, 3, 4 und 5 haben und möglichst schnell und ich wollte aber eigentlich, ich brauchte Zeit irgendwie innezuhalten, also ganz davon abgesehen, dass die Band auch Zeit gebraucht hätte, Songs zu schreiben überhaupt.
Hat es dir da geholfen, dass du mit Olli Dittrich, ihr seid ja Freunde da schon gewesen und er ist ja nun auch ein sehr erfahrener Musiker, er war auch Teil dieser Band, oder hattest du Angst um eure Freundschaft?
Ich habe das ehrlich gesagt damals, also es gab auch Panikattacken und Angstzustände und sowas bei mir, ich habe das komplett alles für mich behalten, weil ich damit überhaupt gar nicht umgehen konnte und weil ich irgendwie nicht die Traute hatte, das selbst innerhalb der Band zu thematisieren, weil ich mich ohnehin schon irgendwie so in so einer schwachen und jämmerlichen Position wähnte und irgendwie sozusagen so meine Restwürde irgendwie nicht verlieren wollte, vermeintlicherweise. Ich glaube, so war das. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das wird nichts mehr. Und ich stehe auch den anderen im Weg und ich möchte das nicht mehr machen. Ich möchte da nicht mehr sein. Ich kann nicht mehr Teil dieser Band sein. Und das war natürlich auch wahnsinnig schwer, weil das eben ja meine Band war. Ne? Also sich selbst dann zu entlassen und auch an so einer Stelle, wo es ja wirklich ein erfolgreicher Act war, war natürlich auch. War wirklich nicht einfach und doch war es letzten Endes eine Erlösung und eine Befreiung für mich und ja, und hat dann natürlich in der Konsequenz auch dazu geführt, dass ich überhaupt angefangen habe, auf Deutsch zu singen, was ich sonst nie gemacht habe in meinem Leben.
Erstmal hast du dich, glaube ich, zurückgezogen.
Ja.
Und also das kann ich mir auch vorstellen, dass man erstmal so denkt, ich kann gerade nicht mit dir umgehen. Du warst zwar immer da, aber jetzt gerade kann ich nicht mit dir umgehen. Ja.
Ich habe wirklich die Gitarre ein Jahr lang, wo ich dann das Buch geschrieben habe, wirklich an den sprichwörtlichen Nagel gehängt und sie überhaupt nicht angefasst und keinen Ton gesungen.
Das Buch, das du geschrieben hast, bezog sich ja im Wesentlichen auch darauf, dass es da schon etwas anderes gab, nämlich Ditsche.
Ja.
Seit 2004.
Ja.
Ditsche, dieses ja noch nicht dagewesene, auch Improvisationsformat, über 30 oder 30 Staffeln, glaube ich, gibt es insgesamt.
Ja, sowas.
Bislang noch, also das ist auch nie, dieser Deckel ist nie zugefallen. Ich glaube, Olli Dittrich ist letztes Jahr damit ein paar Mal solo getourt oder so,
wenn ich das richtig... Ja, wobei das, also beim WDR ist das Ende dieses Formats erreicht mittlerweile.
Ah, okay.
Da gab es Vorschläge, das in irgendeiner Weise zu verändern, die aber auch irgendwie nicht besonders zielführend waren, offenbar. Und es gibt einfach leider kein Interesse, das in der Form fortzuführen, was sehr schade ist.
Man muss dazu sagen, ein Mann kommt in einem Frottee-Bademantel in einen Grill in Hamburg, in einen Imbiss und redet mit dem
Wirt
und dann gibt es da noch so ein, zwei Stammgäste und manchmal gibt es noch Gastauftritte, dann kommen da so Leute rein und es geht im Wesentlichen um die Themen des Lebens, also so die großen und die kleinen Themen. Die großen Themen runtergebrochen und die kleinen vielleicht ein bisschen größer gemacht. Ihr habt dafür alle nur erdenklichen Preise bekommen und das hat wirklich immer sehr, sehr gut funktioniert. Das ist natürlich für dich, kann ich mir vorstellen, auch noch eine zusätzliche Sicherheit gewesen nach all dem. Denn das, was du da loslassen musstest mit der Band und also das kann dich ja auch in so einen Taumel führen und dir eine Angst geben oder eine Existenz.
Absolut. Und das wäre auch genauso gewesen tatsächlich. Also der Imbiss hat mich schon über diese Jahre auch gerettet. Das Buch hat mich auch gerettet gewissermaßen. Ja, und tatsächlich der Imbiss ist Gott sei Dank davon eben unbeschadet geblieben über diese Zeit. Das war natürlich auch nicht einfach, weil ich gewissermaßen ja auch die anderen vier im Stich gelassen habe sozusagen. Und das war natürlich auch eine angespannte Situation, aber es hat uns, Olli und mich, im Imbiss und auch in unserer Freundschaft eben nicht tangiert, Gott sei Dank. Und wir haben das wirklich gut gemeistert.
Du hast noch zwei Songs,
ja,
die wir spielen. Alex Meyer,
ja,
also ohne E, Meyer,
ja,
hast du mitgebracht.
Ja.
Ein Pilot, sagt mir gar nichts.
M-A-Y-R. Ja, Alex Meyer ist eine ganz tolle Songschreiberin, Sängerin. Und Alex Meyer ist aber gleichzeitig auch quasi ein bisschen ein Duo, was sie mit ihrem Schlagzeuger und Partner Konrad Henke-Lüdecke gemeinsam betreibt. Und ist eine fantastische Texterin, wunderbares Pop-Duo. Ich habe die auch schon mal live gesehen, zu zweit auf der Bühne, wo sie das auch fantastisch machen, nur zu zweit. Und ganz toll, ich liebe alle Songs von denen.
Achtung, oh. Schieb mich hoch, okay?
Nein, ich hab Angst.
Okay, bist du bereit?
Mensch, pass auf, nicht kitzeln.
Hey,
Mensch,
kannst du es sehen?
Ich bin zu groß, Henry, schau doch. So groß war ich noch nie. Oh, ich kann die Wolken anfassen. Glaubst du das, Henry?
Ein Pilot wollte rauf aufs Dach, von dort fliegen lernen ohne Maschinenkraft. Von da oben sieht alles mickrig aus, Augen zu und durch, er breitet die Arme aus. Nur ein kleiner Schritt, ein paar Flügelschläge,
reichten ihn vielleicht dahin, wohin sonst niemand käme.
Der Singer-Songwriter und Schauspieler John Fleming Olsen ist heute hier zu Gast. Hat uns eben schon eine Live-Kostprobe gegeben aus seinem bevorstehenden, fast schon geborenen Album Haus der Liebe. Falls Sie jetzt erst einschalten, können Sie sich das Ganze im Podcast nochmal anhören. Und den Podcast können Sie über die ARD-Audiothek, über die Radio 1 Homepage, über YouTube oder andere Podcast-Plattformen streamen. Ich möchte auch nicht versäumen, dass du ja auf dem Norden-Festival auftrittst.
Das stimmt, in Schleswig.
Ganz genau, auf den Königswiesen in Schleswig. Das
im September, glaube ich.
Ne? Ja, es geht los am 29. August und geht bis zum 15. September. Super Datum.
Stimmt, und ich spiele am 15. September. Ich Wirklich? Weiß es aus dem Kopf. Ja, am Sonntag. Ja, genau. Mhm.
Das ist mein Geburtstag.
Ist das wahr? Ja. Betty, das kann kein Zufall sein.
Das ist auch kein Zufall. Ich habe es so gelegt.
Ich lade dich ein.
Du bist Headliner mit Dr. Care und das wird bestimmt wirklich richtig, richtig schön. Also wer will, kann da auch noch Karten kaufen.
Stimmt, ich bin auch wirklich viel unterwegs in diesem Jahr, muss man sagen, tatsächlich.
Gut, dann Gott sei Dank streikt niemand so. Man kann sich richtig gut fortbewegen, wenn man aufs Auto verzichten möchte.
Absolut.
Das ist zukunftsweisend, das finde ich schön.
Ja.
Und dann finde ich noch was anderes schön, worauf ich jetzt an dieser Stelle hinweisen möchte. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen und vielleicht auch nicht. Aber wir haben, bis auf die Live-Musik, die von einem Mann kam, nämlich von dir, ausschließlich Songs von und mit Frauen gespielt. Und das ist alles andere als selbstverständlich.
Ja.
Als die Einladung an dich raus war, hast du Kontakt mit mir aufgenommen und hast mir eine Nachricht geschickt und hast gesagt, du, ich würde wahnsinnig gerne, mir ist aufgefallen, dass so lange Frauen keine aktive Rolle gespielt haben in meiner musikalischen Entwicklung. Wann ist dir das aufgefallen?
Ja, also das ist vielleicht so eine, möglicherweise eine tröpfchenförmige Erkenntnis, die zu mir gekommen ist. Also zum einen natürlich liegt das Thema Gendergerechtigkeit sowieso in den letzten Jahren in der Luft, auch durch MeToo und durch das, was in der Filmindustrie passiert.
Wieso nervt dich das nicht? Ganz viele Leute nervt das.
Das ist doch wirklich vollkommen überfällig in jederlei Hinsicht. Es ist jämmerlich und erbärmlich, dass man über sowas überhaupt noch sprechen muss. Dass man überhaupt einen einzigen Atemzug verschwenden muss, darüber zu diskutieren, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sein müssen und sollen und Punkt und nichts anderes.
Vielen Dank dafür. Und dann hast du dir gesagt, okay, und ich mach's jetzt. Also du hast ganz bewusst dir Frauensongs rausgesucht.
Ja, weil ich nämlich eben zum einen gemerkt habe, dass also zumindest in meinem jugendlichen Aufwachsen Frauen in der Musik für mich keine große Rolle gespielt haben. Und ich das als Aufgabe auch empfand, nachzugraben in meiner eigenen Biografie, was sind denn die eine Rolle gespielt haben? Dann habe ich festgestellt, es sind doch viel mehr, als ich dachte. Und sozusagen diesen sozusagen Blumenstrauß zu präsentieren, fand ich eine tolle Idee.
Ich freue mich da wirklich sehr drüber, weil es ist, es geht hier gar nicht darum, so ein Korrektiv zu sein oder irgendeine Art von Zensur, wenn Leute uns ihre Songs einreichen, aber ich habe es auch an anderer Stelle schon mal erwähnt. Ich glaube, vielen Frauen und Männern fällt es überhaupt gar nicht auf, dass sie hauptsächlich Bands mitbringen oder Sänger, dass wir sehr männlich sozialisiert sind, was Musik angeht. Tolle Künstler auch, ja, gar keine Frage. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele gute Künstlerinnen und unser Hörverhalten zielt ja auch darauf ab, ne? Je mehr männliche Interpreten das sind, desto mehr gewöhnt man sich auch daran und so weiter. Also insofern vielen Dank für dieses, ich will es gar nicht Experiment nennen, sondern diese andere Herangehensweise, die da sehr für dich spricht. Wir gehen jetzt raus mit Luca.
Ja.
Mit L-O-U-K-A.
Richtig.
Luca, nur dein Kopf.
Genau. Und Luca ist auch, genau wie Alex Meyer, eine sozusagen Ein-Mann-Ein-Frau-Duo. Beide schreiben Songs gemeinsam, der weibliche Teil singt. Und ich weiß gar nicht, welches Duo ich von beiden besser finde. Wahrscheinlich keins.
Ist egal,
ist wunderbare,
oder?
Popmusik, toll gesungen, schön produziert, finde ich ganz toll.
Ich freue mich sehr, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du uns schon eine Kostprobe gegeben hast von deinem neuen Album.
Sehr gern.
Haus der Liebe. Sie können es noch unterstützen, Sie können es jetzt schon kaufen oder dann im Spätsommer, denke ich mal, ne? Oder im Herbst. John Fleming Olsen.
Vielen Dank.
Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.